Herzlich willkommen zu Schallzleb, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von 3 Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Schallzleb. Heute möchte ich euch gar nicht zu lange mit meiner sprachlichen Anwesenheit nerven. Ich habe gedacht, ich mache mal eine ganz knackige Folge zum Thema Herausforderungen beim Kleinkindschlaf und wie man die meistern kann, beziehungsweise worauf man achten kann. Denn oft geht es ja um den Babyschlaf, aber mich erreichen auch immer sehr viele Fragen. Ja, kannst du auch mehr zum Kleinkindschlaf sagen? Und ja, das tue ich hiermit. Lasst uns also direkt mal einsteigen und vielleicht mal ein bisschen darauf gehen, ja, was ist denn auch so eine typische Schwierigkeit, wenn wir von dem Kleinkindschlaf sprechen? Ich finde, es sind Einschlafschwierigkeiten. Einschlafschwierigkeiten bei Kleinkindern treten sehr häufig auf, manchmal abrupt. Und vielleicht müssen wir da einfach auch nochmal gucken, Hintergrund, womit hängt das zusammen? Denn viele Eltern beobachten das auf jeden Fall, dass das Kind, das vorher gut eingeschlafen ist, plötzlich Schwierigkeiten hat, tagsüber oder abends zur Ruhe zu kommen. Und die glauben dann, ihr Kind ist nicht müde, ne? Und ich kann euch nur sagen, es ist nicht ungewöhnlich, aber was dahinter steckt, sind oft Entwicklungsprozesse. Und zwar vor allem psychologische. Denn zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr, denn das ist ja die Kleinkindphase, durchlaufen die Kleinkinder diese bedeutsamen Entwicklungsphasen. Und das sind eben kognitive Veränderungen, aber auch emotionale. Denn sie müssen ja immer noch sehr, sehr viel lernen und sehr viel verarbeiten. Und natürlich beeinflusst das den Schlaf. Und Kleinkinder, die entwickeln ja in diesen Phasen auch so ein großes Bewusstsein für ihre Persönlichkeit, ihre Umgebung. Die Autonomiephase kommt auch. Das kennen einige von euch. Da hat man früher mal Trotzphase gesagt. Jetzt sagt man ja Autonomiephase und das ist ja auch ein guter Begriff. Und all das kann dazu führen, dass so ein Kind beim Schlafengehen dann das Bedürfnis hat, mehr mitzubestimmen, mehr Kontrolle auszuüben. Und ja, Schlafen ist natürlich auch ein Thema mit dem Loslassen und da will man auch ein bisschen Selbstbestimmungsrecht einfordern. Das werdet ihr in der Kleinkindphase auf jeden Fall merken, dass Kinder da auf einmal auch was zu sagen haben wollen. Und laut der Psychologin Dr. Mary Ainsworth, die ja auch mit die Bindungstheorie geprägt hat, erleben Kinder in dieser Phase oft einen Wechsel von dieser reinen Abhängigkeit zur Autonomie, also dieser Erkenntnis, dass man sein Leben ja auch selbst bestimmen kann. Die Kinder wollen dann die Welt erkunden und noch mehr Dinge kennenlernen, auch vieles selber machen, immer alleine machen. Und wenn man natürlich feststellt, dass man ja seines eigenen Glückes Schmied ist, dann will man das natürlich auch beim Schlaf machen. Und dann, wenn wir da einfach Verständnis für haben, kann man sich vielleicht innerlich manchmal auch ein bisschen selbst abholen, wenn alles mal wieder gar nicht funktioniert. Was können wir denn da als Eltern tun? Also erstmal finde ich es gut, wenn man trotzdem an einem festen und strukturierten Tagesablauf festhält, weil ja, das einfach dem Kind hilft, Übergänge zu erkennen. Übergänge sind oft immer so diese Schnittstellen, die Probleme machen. Also gerade Übergang morgens aufstehen, in den Kindergarten gehen, oder Kindergartenabholung nach Hause gehen. Das sind immer die Momente, wo viele Kinder in den Protest gehen. Aber auch Bett fertig machen und dann ins Bett gehen, das sind Übergänge, die mögen Kinder nicht so. Und ich finde es aber gut, wenn man da in der Struktur bleibt und auch ein bisschen die Frustrationstoleranz seines Kindes trainiert, in der Hinsicht, dass man da auch nicht sofort nachgibt. Also es darf natürlich immer eine wohlwollende Umgebung sein, aber man sollte schon Kompromisse finden, damit es dann am Ende ja, einfach strukturiert bleiben kann. Und man weiß eben auch, dass regelmäßige Schlafenszeiten und auch diese wiederkehrenden Rituale sehr gut sind, um zur Ruhe zu kommen. Also wenn ihr abends immer Bücher liest, dann macht das weiter. Wenn ihr Schlaflieder singt, gerne. Das sind alles Schlafsignale. Wenn ihr andere Schlafsignale nutzt, behaltet die bei. Versucht, die Struktur einfach nicht zu zerstören. Und ja, all das hilft eben, äußere Reize so ein bisschen minimierter darstellen zu lassen, damit eben Melatonin freigesetzt werden kann. Denn das ist ja unser Schlafhormon und das wirkt am Ende stärker als jede Autonomie. Und ansonsten finde ich es, wie gesagt, auch gut, das habe ich ja gerade auch angedeutet, mit der Frustrationstoleranz. Also Grenzen setzen macht immer Sinn. Man muss es nicht in einem Kampf ausarten lassen. Also Kinder dürfen auch mal entscheiden und Kinder dürfen auch mal sich durchsetzen. Das ist auch wichtig für die Entwicklung. Aber es gibt liebevolle Grenzen und trotzdem kann man einem Kind Geborgenheit geben. Und ich finde gerade, vielleicht habt ihr das Thema auch nicht, aber es gibt wirklich auch Familien, wo die Kinder nach dem Zu-Bett-Bringen und mit entsprechender Einschlafbegleitung immer noch tausendmal aufstehen und Kuscheltiere aus dem Bett werfen und nochmal Wasser wollen und nochmal auf Toilette wollen. All das ist Ausdruck des Autonomiebestrebens und ihr müsst da schon einen kleinen Riegel vorschieben. Also ihr dürft da auch bewusst ruhig eine Grenze setzen, aber immer natürlich mit dem Zusatz, ich hab dich lieb, ich bleibe bei dir, ich begleite dich, aber jetzt ist einfach Schlafenszeit. Und ich denke, viele der Hörer und Hörerinnen sind auch bedürfnisorientiert unterwegs und deswegen werdet ihr das gut hinbekommen. Nur vergesst bitte nicht, auch Autonomiephasen brauchen Grenzen, liebevolle Grenzen, damit es euch allen gut geht. So, eine weitere Herausforderung beim Kleinkindschlaf ist für mich so, ja, das nächtliche Aufwachen. Also die manchmal auch nächtliche Wachphasen, aber immer noch häufiges nächtliches Erwachen, denn wir wissen ja, dass ja, das einfach auch ein natürlicher Teil der Entwicklung ist, auch eine der frustrierendsten Herausforderungen sicher, vor allem wenn das Kind schon mal durchgeschlafen hat und man wieder nächtliches Erwachen hat. Wichtig ist, dass man da auch so ein bisschen versteht, woher kommt das. Oft ist es, wie gesagt, ein Entwicklungsschub. Die Kinder müssen ganz viel verarbeiten und automatisch dann wird wieder mehr REM-Schlaf auch benötigt. Und wir haben eben mehr REM-Schlaf in unserem Zyklus, wenn wir häufiger neu von vorne anfangen. Oft ist es aber auch so, dass die Kinder ein bisschen gestresst sind durch ihre Eindrücke. Dann wird wieder mehr Cortisol produziert und das angestaut in der Summe führt dazu, dass unsere Kinder nachts häufiger wach werden. Im Großen und Ganzen macht es Sinn, so einen Schlafzyklus, glaube ich, wenn man den sich mal anschaut und den auch versteht. Denn Schlaf ist und bleibt ein dynamischer Prozess. Und wir haben nun mal Schlafzyklen. Und bei einem Kleinkind dauert der etwa 45 bis 60 Minuten. Und ihr wisst es ja wahrscheinlich auch alle, ihr seid super schlau. Ich sage es trotzdem nochmal, es gibt eben zwischen den Zyklen immer so eine kleine Phase des Erwachens. Also da ist ja mein Sicherheitscheck. Das ist ganz normal. Wir Erwachsenen haben das auch. Wir merken das nur nicht mehr. Und was viele Kinder eben noch nicht können, ist, dass sie wieder selbstständig in den Schlaf finden, wenn sie dazwischen aufwachen. Ich finde, das ist eine Fähigkeit, die sich mit der Zeit ergibt und die mit der erworbenen Reife auch automatisch kommt. Oft ist es eben einfach so, dass so eine Schlafassoziation, also eine Verknüpfung, die ein Kind dann hat, genau immer an die Stelle tritt des Aufwachens. Und wenn das beispielsweise sehr stark objekt- oder personengebunden stattfindet, also die Assoziation benötigt immer eine gewisse Handlung von jemand anderem, kann auch ein Schnuller sein, Brust, was auch immer, Schaukeln, Petsyball, Trage, dann stört das natürlich. Und wenn, sag ich mal, die Reife wäre schon da, dein Kind könnte eigentlich schon die Zyklen verbinden, weil die Gehirnreife ist entsprechend ausgestattet, aber eure Schlafassoziationen hindern euch noch daran, durchzuschlafen, ja, dann steckt ihr dann natürlich in dieser Situation fest und dann habt ihr deswegen auch noch so häufiges nächtliches Aufwachen, selbst im Kleinkindalter. Wann endet das? Ganz einfach, wenn du es veränderst, oder? B, also klein A, du kannst es verändern, klein B, du kannst warten, bis es sich von alleine ausschleicht. Beide Wege sind absolut okay. Der erste Weg, du veränderst das, sollte immer im Rahmen der Möglichkeiten sein, ohne Grenzen zu übergehen. Der zweite Weg mit dem Warten erfordert natürlich viel mehr Geduld von dir. Und ich kann das schon verstehen, wenn da manche Eltern sagen, ich schaffe das nicht. Was du auf jeden Fall niemals machen solltest, das wissen wir ja hoffentlich alle, aber nicht Schlaftraining machen oder ad hoc irgendwelche Maßnahmen anwenden, ohne die gut zu überlegen, weil die enden oft nur im Chaos. Ne? Also dieser Glaube, dass ein Kind sich selbst beruhigen kann durch Zwang, das ist Humbug. Das, klar, wenn man es macht, funktioniert es, aber wir wollen diesen Preis nicht bezahlen. Und dass man vielleicht irgendwann an dem Punkt ist, dass man nur eine Hand auflegt oder nur kuschelt oder nur so macht, ja, das kann passieren. Aber das sollte man nicht durch Schlaftraining erzwingen oder durch die Stuhlmethode. Oh, das ist auch eine ganz furchtbare Methode, wo man sich, habe ich auch ein Reel auf Instagram dazu, wo man sich da zu seinem Kind hinsetzt ans Bett und beim Einschlafen schon sein Kind nicht anguckt, nicht hochnimmt und nur auf dem Stuhl sitzt und so scheinheilig signalisiert, ich bin bei dir, damit du ja, wenn du nochmal wach wirst nach einem Zyklus und den Check machst, meine Hilfe nicht brauchst. Also das ist nicht in Ordnung. Also dieses ganze, ich entferne mich immer mehr von dir, damit du schläfst, ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg wäre zu gucken, was für eine Assoziation haben wir denn genau und wie können wir die in die richtigen Bahnen leiten, denn ohne Assoziation schläft ein Kind gar nicht, also auch kein Mensch, sondern wir brauchen die richtigen Assoziationen. Und ja, was sind denn eigentlich richtige Assoziationen? Das darf man sich ja auch fragen. Woher weiß ich, dass die Assoziation zu mir passt? So, jetzt kommt eine kleine Werbeunterbrechung. Und zwar habe ich heute etwas ganz Besonderes für euch. Ihr wisst ja, wie wichtig Entspannung für den kindlichen Schlaf ist. Und genau hier kommt Aumio ins Spiel. Aumio ist mehr als nur eine Einschlafhilfe. Durch gezielte Entspannungsübungen werden nicht nur das Nervensystem eures Kindes beruhigt, sondern auch der Vagusnerv aktiviert und das ist wissenschaftlich betrachtet der Schlüssel für innere Ruhe. Der Vagusnerv ist der wichtigste Teil unseres Parasympathikus, also dem System, das den Körper runterfährt und für Entspannung sorgt. Und wenn dieser Nerv stimuliert wird, sinken Puls und Atemfrequenz, die Stresshormone werden reduziert und der Körper kann endlich in einen entspannten Zustand gleiten. Und genau das erreichen die Meditation, Geschichten und Klänge von Aumio. Sie helfen eurem Kind, sich wirklich tief zu entspannen und damit besser zu schlafen. Und jetzt kommt das Beste. Mit meinem Code Katharina30 bekommt ihr im Oktober 30% auf das Jahresabo und ihr könnt Aumio sogar eine Woche lang kostenlos testen, wenn ihr den Link in den Shownotes klickt. Und ich sage immer, eine Woche reicht aus, um herauszufinden, ob es zu euch passt. Also probiert es aus und ich hoffe, dass ihr ganz viel innere Ruhe damit finden könnt und Werbung Ende. Ja, die Assoziation passt dann zu euch, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht alles an Freiheit aufgeben musst, die Nächte nicht komplett zerstört sind. Also ich sag mal, es ist immer so schwierig, mit Beispielen zu kommen, aber wenn jetzt dein 24 Monate altes Kind noch 12 Mal in der Nacht wach wird, dann würde ich sagen, veränder bitte die Assoziation. Ansonsten finde ich White Noise toll, Klänge, Lieder, Geräusche. Ich finde es auch toll, wenn man einfach guckt, dass das Kind vielleicht einen Schlafsack hat, den es liebt. Ne? Manchmal sind es ja auch schon kleine Kuscheltiere. Ihr müsst halt immer nur gucken, dass der Schlaf sicher ist, also dass da nichts auf dem Köpfchen liegen kann. Aber so im Großen und Ganzen muss eben das sichere Nest stimmen, damit dein Kind dieses vollkommene Vertrauensgefühl hat. Und Assoziationen sind nicht schlecht. Auch du als Begleitperson bist eine Assoziation. Das ist absolut in Ordnung, das soll auch so sein. Je reifer dein Kind ist, desto weniger abhängig ist es ja davon. Aber es gibt so externe Schlafsignale wie Tragen, Petsiball, ja, auch Kinderwagen. Ich muss kurz überlegen. Beim Stillen, finde ich, geht es so. Es kommt immer auf die Belastungsgrenze an. Aber das sind natürlich Assoziationen, die wiederholen sich sehr, sehr häufig und sehr oft. Und da darf man dann auch in die Veränderung kommen, ohne dass man sich schlecht fühlt. Aber schaut bitte auch, was könnt ihr leisten, was wollt ihr, sorry, mein Blatt ist runtergefallen, was wollt ihr leisten und es ist eine sehr individuelle Entscheidung, wie lange möchte ich was noch für mein Kind machen, bis ich vielleicht selbst keine Energie mehr habe. Ja, dann noch eine weitere Schlafherausforderung im Kleinkindalter, das sind für mich kurze Tagschläfchen, also wenn das Kind einfach gar nicht mehr länger schlafen mag. Viele Eltern berichten da mir auch von, vor allem, wenn die Kinder ja maximal einen Zyklus schlafen und die Schläfchen sind dann gar nicht mehr erholsam, weder für das Kind noch für die Eltern. Also wenn du jetzt irgendwie 30 Minuten lang dein Kind in Schlaf begleiten musstest und dann schläft es nur noch 30 Minuten, das ist dann irgendwie ein komisches Gefühl. Und ja, Die Kinder sind natürlich danach immer noch müder. Das ist ja ganz klar. Das war einfach nicht erholsam. Erholsam sind in der Regel immer zwei Schlafzyklen zusammen verbunden. Ja, was verursacht denn so kurze Schläfchen? Also zum einen natürlich kann es sein, dass die Schlafzyklen noch nicht verbunden werden können. An dieser Stelle sind das ja Assoziationen, die damit reinspielen, aber auch manchmal mangelnde Reife. Wie gesagt, das ist sehr individuell. Und manchmal ist es auch Übermüdung. Dein Kind ist einfach ab einem gewissen Punkt zu müde. Es wurde zu spät hingelegt. Es hat nachts zu wenig geschlafen. Umgekehrt, die Richtung geht auch. Es hat vielleicht zu viel geschlafen oder es ist ganz erholt. Es war gar nicht müde genug. Ja, und dann hast du das zum Schlafen gelegt und die Erwartungshaltung gehabt und es hätte gar nicht diesen Schlaf gebraucht. Manchmal braucht man auch eine längere Wachzeit und da darf man einfach mal rumspielen. Es ist einfach so, dass manche Eltern das auch nicht so richtig wahrhaben wollen, wenn das Kind gar keinen Tagschlaf mehr braucht. Das kann passieren, sehr, sehr unterschiedlich wie immer. Bei manchen Kindern beginnt es mit 2 Jahren, bei anderen erst mit 3. Es gibt auch Kinder mit 4, die noch ein bisschen Tagschlaf brauchen. Da musst du mal gucken. Aber ich habe so immer meine kleine Regel, wenn man so lange begleitet, wie der Tagschlaf dann nur dauert, dann kann man sich langsam fragen, ob der Tagschlaf nicht wegfallen kann. Aber das ist auch was sehr Schleichendes und nicht jeder Tag ist ähnlich. Und jedes Kind hat ein anderes Verfallsdatum, was den Tagschlaf anbelangt. Also wenn ich jetzt von meinen Kindern sprechen würde, hätte jedes Kind was anderes erlebt und das wäre überhaupt nicht wissenschaftlich fundiert. Ihr müsst da wirklich schauen. Ich kenne nur wenige Kinder, die mit über 4 Jahren immer noch Tagschlaf halten, aber es gibt immer auch mal wieder so Phasen, wo Kinder sehr erschöpft aus dem Kindergarten kommen und dann einfach mal ein Schläfchen brauchen. An diesen Tagen müsst ihr euch dann einfach darauf einstellen, dass es vielleicht mit dem Abendschlaf ein bisschen knapper wird. Große Ausnahmen sind auch krank sein. Ich bekomme immer wieder die Frage, was ist, wenn mein Kind krank ist? Soll ich schlafen lassen oder wecken? Ganz einfach, lass es schlafen bitte. Dein Kind hat gerade so viel mit sich selbst zu tun. Da ist niemand mitgeholfen, wenn du es jetzt weckst. Und ja, wegen einem Tag wird der Rhythmus nicht total zerstört sein, insbesondere wenn dein Kind auch fiebert. Also nur mal so als Randbemerkung. Aber ja, insgesamt würde ich einfach immer ein bisschen gucken, was könnte die Ursache sein, dass dein Kind tagsüber nicht lang genug schläft. Vielleicht schläft es ja nachts auch schon durch. Dann ist es ja wahrscheinlich sehr ausgeruht und braucht gar nicht mehr so viel Tagschlaf. Ja, es gibt einfach auch Kinder, die machen immer nur kurze Tagschläfchen seit Geburt an. Da kannst du dein Kind nicht in die andere Richtung trainieren. Aber es ist auf jeden Fall eine typische Schlafherausforderung für viele Eltern. So, und jetzt die allerletzte Schlafherausforderung im Kleinkindschlafalter. Das sind Übergänge, und zwar von einem Tagschlaf zu weniger oder von jetzt an diesem Beispiel konkret, auf das ich mich beziehen möchte, von 2 auf 1. Ja, wann können wir damit rechnen? Also, dass die Kinder statt 2 nur noch einen Tagschlaf machen, das ist so üblicherweise zwischen dem 12. und 18. Lebensmonat der Fall. Einige Kinder zeigen Anzeichen dafür, indem sie einfach auch die angebotenen Schläfchen ablehnen. Und ja, die Nachtschlafdauer ist dann durch zu viele Schläfchen am Tag auch verkürzt. Das merkt man auch. Und andere Kinder wiederum, die würden vielleicht schon schlafen, aber der Schlaf ist dann nur ganz kurz und sie wachen wieder auf. Also sofort, dass du dann merkst, ah, der Tagschlaf, der soll nicht mehr sein. Also dein Kind sollte dir signalisieren, welcher Tagschlaf zu welchem Zeitpunkt nicht mehr gebraucht wird. Du wirst es wirklich merken. Und dann ist es immer schwierig, diese Übergänge zu finden, denn wenn der Tagschlaf ganz wegfällt, ist dein Kind ja komplett in der Übermüdung, weil es natürlich eine viel zu lange Wachzeit hat. Ich kann verstehen, dass das schwierig ist. Das ist ja auch diese Regressionsphase oder wie ich sie Progression nenne. Ne, entweder mit 12 oder mit 18 Monaten, diesen Drops musst du lutschen, da kommst du nicht dran vorbei. Du kannst den Übergang gar nicht verhindern, du kannst nur wissen, es dauert vielleicht 8 Wochen. Entschuldigung, meine Stimme ist irgendwie schon wieder ein bisschen angeschlagen. Es dauert vielleicht 8 Wochen. Es wird nächtliche Wachphasen geben, logischerweise, wegen der Bemühung. Und ich kann mich gerade auf nichts mehr verlassen. Ich kann dich da nur motivieren und sagen, begrüße das. Es wird weniger Tagschlaf geben. Du hast weniger Schlafbegleitungszeit, du hast irgendwie auch eine andere Planbarkeit im Tag, weil die Wachzeiten länger sind. Also ich finde das immer eine positive Sache und man kann da gar nicht von außen so viel groß beeinflussen, wie man gerne möchte. Ich habe mal den Tipp gelesen, man soll den Schlaf selbst reduzieren, also man soll eingreifen, bevor es passiert, indem man das Kind weckt, damit man die Wachzeiten dehnen kann, beziehungsweise die Müdigkeit erhöhen kann. Ich finde das sehr gefährlich, weil wir ja auch nie wissen, wenn wir unser Kind wecken, ob das jetzt eine REM-Phase war. Und REM-Phasenschlaf brauchen wir für die Gehirnentwicklung. Also ich würde da wirklich dich motivieren wollen oder einladen dazu, dass du auf dein Kind vertraust und dass du es nicht einfach aus irgendeinem Schlaf rausreißt, sondern dass du guckst, welcher Schlaf dauert vielleicht gar nicht mehr so lang, was könnte wegfallen, können wir vielleicht die Wachzeiten um ein paar Minuten schieben, dass mein Kind vielleicht statt, ich sag jetzt mal um 10 Uhr, vielleicht um 10.30 Uhr mal einen Tagschlaf nochmal macht, auch wenn es nicht lange dauert. Das könnte ein Ansatz sein, dass du dich da ein bisschen durch den Tag lotst. Ansonsten ist auch immer super Powernap anbieten, wenn gar nichts mehr geht. Bei einem Powernap ist natürlich vorausgesetzt, dass du weg musst. Es ist nur was anderes, wenn dein Kind schon bereits seit, ich sag jetzt mal, 60 Minuten schläft und du wächst es dann, weil du der Meinung bist, jetzt reicht's, dann ist das kein Powernap gewesen, ne? Dann war das ja schon ein richtiger Tagschlaf und du reißt dein Kind da raus. Aber Powernap hat nur diesen Zweck, dass du kurz Erholung bietest und dein Kind nicht in den Tiefschlaf gelangt. Also das kannst du durchaus machen, um euch durch den Tag zu retten. Ansonsten hilft auch immer ganz gut Bewegung. Also gerade wenn du die Wachzeiten verlängern willst, ist es immer schön, wenn man nochmal rausgeht an die frische Luft. Denn Tageslicht unterdrückt ja auch Melatoninproduktion. Und dann wird dein Kind hoffentlich durch die Stimulation in den Muskeln auch müder werden. Und ja, Mittagsschlaf, der ist dann irgendwann Thema. Irgendwann gibt es nur noch einen Mittagsschlaf. Und ich finde es auch immer toll, in Einrichtungen, im Kindergarten finde ich es wirklich gut, wenn man auch vor dem Mittagsschlaf mit den Kindern noch mal kurz rausgeht, dass sie frische Luft kriegen, weil manche Kinder noch nicht müde genug sind. Nur vielleicht hört es jemand von euch und arbeitet in dem Bereich. Dann bitte immer viel Bewegung integrieren, sowohl vor dem ersten Tagschlaf als auch vor dem zweiten, aber auch vor dem Abendschlaf generell, dass man auch noch mal seine Kinder schön an die frische Luft holt. Das ist ganz gesund. Ich habe sogar neulich irgendwo gelesen, dass es früher so war, dass man nach dem gemeinsamen Abendessen nochmal rausgegangen ist und sich die Beine vertreten hat sozusagen, sagt man das nicht so, daher kommt gleich das Sprichwort, und dass man das heute gar nicht mehr so macht. Also es geht ja auch gar nicht, ne? Es ist dann irgendwie dunkel und man geht Richtung Bett und oft sind die Kinder auch viel zu klein und müde. Aber dass es eigentlich ein schönes Ritual wäre, nach dem Abendessen nochmal rauszugehen, nochmal ein bisschen frische Luft zu tanken, den Kopf frei zu pusten, sage ich mal, durch Natur und ja, dann auch irgendwie in so eine innere Meditationsentspannung zu kommen. Mit Kindern ist das natürlich super schwer, aber meist sind wir immer nur in den Räumen, gerade auch im Winter, Herbst, so es kalt ist. Und eigentlich würde es uns gut tun, wenn wir eigentlich eher nochmal spazieren gehen, statt vor dem Fernseher, dem Handy, dem Tablet, was auch immer zu hocken. Ich habe das gerne, wenn man das so macht. Und ich habe es gestern auch festgestellt, dass mir das persönlich gut tut, wenn ich nochmal einen Spaziergang mir gönne. Aber ich weiß selber, mit drei Kindern, der Alltag, der ist stärker, der fordert und ja, versucht einfach in der Wachzeit ein bisschen Bewegung einzubauen, damit auch gerade in diesen Schlafprogressionen oder ja, dass die Übergänge nicht so schwer sind und dass ihr da irgendwie wieder in den Rhythmus kommt. Ja, heute war es mal nur eine kurze Folge, hoffentlich mit passenden, knackigen Infos für euch. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr jetzt wieder mit dabei wart. Vielen Dank an dieser Stelle für jeden, der die Message weiter rausträgt. Ich kann mich gar nicht oft genug bedanken. Ich erwähne das jetzt an der Stelle nochmal, weil ich dauernd Nachrichten bekomme und mir ganz viele sagen, es hat ihnen geholfen, was ich hier im Podcast erzähle. Und sie können ganz viel für sich mitnehmen. Sie sind froh für das Gratiswissen. Und ja, ich mache das sehr gern für euch. Ich hätte das damals gerne selbst gehabt, aber ja, dumm gelaufen, da gab es halt noch keine Podcasts und noch nicht so viel Instagram-Wissen. Deswegen sollt ihr das jetzt alles haben und ja, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auf jeden Fall auch, wenn ihr mir eine gute Google-Bewertung geben könntet. Also wenn ihr mal in den Shownotes ganz nach unten klickt, also nicht klickt, sondern nach unten scrollt, wenn man sich die Folgenbeschreibung durchliest, dann habe ich da immer ein paar Links drin, unter anderem natürlich zu meiner Seite, wo ihr Beratungen buchen könnt, aber auch auf Google. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr mir eine sehr gute Google-Bewertung schenkt. Ihr müsst ja nicht mal eine Beratung bei mir gemacht haben, sondern wenn euch der Podcast gefällt, euch meine Inhalte auf Instagram gefallen, dann freue ich mich sehr über eine sehr gute Bewertung. Und vergesst auf jeden Fall auch nicht, den Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich habe zwar jede Woche wieder es geschafft, dass ich euch eine Folge raushaue, aber ja, manchmal dauert es ja doch länger, wenn jemand krank ist oder wir gerade nicht da sind, dann ist es ja gut, wenn man erinnert wird. Und ja, wenn ihr mich im Alltag sehen wollt oder wenn ihr noch mehr Wissen braucht in visueller Form, dann könnt ihr mich auf schaltsleep.katharinaschmidt auf Instagram finden und da könnt ihr euch auch super einlesen, meiner Meinung nach. Also wenn man mal durch meinen Feed scrollt, dann kann man da fast alles auch finden, was ich hier erzähle. So, genau. Und last but not least, wenn ihr eine Beratung braucht, weil ihr sagt, alle Infos hier sind gut gewesen, aber ihr kommt trotzdem nicht weiter, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch über das Kontaktformular meldet. Bitte schildere einfach nur deinen Fall. Du musst überhaupt nicht irgendwie schon einen Plan haben, was dabei rauskommt. Gib mir nur die Möglichkeit, dass ich das einschätze, was bei dir los ist. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder schreibe ich dir, wir können dir helfen, oder ich schreibe dir ehrlich, dass ich da auch keine Möglichkeiten sehe. Das mache ich dann wirklich. Und du kriegst auf jeden Fall eine Rückmeldung von mir. Und ja, in diesem Sinne schließe ich das jetzt ab. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start ans Wochenende. Bleibt gesund, schlaft gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!